Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Bramer.
Und ich bin Jakob Hallinger.
Ja, es ist immer noch Sommer, Urlaubssaison und bei uns geht es wieder mal ums Reisen im Podcast. Der Tourismus ist ja in seiner derzeitigen Form ein nicht zu unterschätzender Einfluss auf die Klimaerwärmung. 10% der Treibhausgasemissionen werden durch den Tourismus verursacht und das meiste davon hat übrigens mit der An- und Abreise zu tun. Fliegen und Kreuzfahrt sind da natürlich besonders klimaschädlich.
Darüber habe ich übrigens kürzlich auch mit dem Tourismusforscher Stefan Gößling gesprochen.
Stimmt.
Das Gespräch über Kreuzfahrten könnt ihr übrigens als Podcast nachhören.
Genau, sehr hörenswert. Aber abseits von Kreuzfahrt und Flugzeug fahren natürlich auch viele Menschen mit dem Auto in den Urlaub nach Kroatien oder Italien etwa. Und da haben wir uns gefragt, geht das auch mit dem Elektroauto? Und Jakob, du hast es gemacht nach Kroatien und zwar als kompletter Neuling eigentlich, oder?
Das stimmt, also ich war noch nie zuvor mit dem Elektroauto unterwegs. Ja, habe immer ein bisschen Angst gehabt, dass ich stehen bleibe vielleicht auf der Strecke, wenn ich zum Beispiel Dienstfahrten mache. Wir haben ja bei uns ein Elektroauto in der Firma, aber eben auch das Benzinauto. Und ich habe mir gedacht, ich nehme meistens das Benzinauto lieber oder fahre mit den Öffis. Also bisher war ich noch nie mit dem Elektroauto unterwegs.
Genau, ja, also ich bin ja auch kein Elektroauto-Experte, aber trotzdem sprechen wir heute über deine Erfahrungen, über deine Reise nach Kroatien mit dem Elektroauto. Aber Jakob, jetzt muss ich natürlich schon zuerst mal fragen, wie war es denn generell im Urlaub?
Ja, sehr entspannt und erholsam. Das heißt, ich habe es auf jeden Fall dorthin geschafft. Ich habe die Zeit genossen am Meer, die Strände und die Sonne. Ja, es war wirklich, wirklich sehr erholsam. Danke.
Das freut mich natürlich, aber besonders interessieren uns heute natürlich die Anfahrt und auch, wie du dich vor Ort bewegt hast, und zwar mit dem Elektroauto. Wie bist du denn dazu gekommen eigentlich?
Ja, es hat in unserer Redaktion die Frage gegeben, wie es eigentlich ist, mit dem Elektroauto in den Urlaub zu fahren. Und da ich sowieso geplant hatte, nach Kroatien zu fahren, ist die Wahl irgendwie auf mich gefallen. Ich habe dann natürlich angemerkt, dass ich da null Erfahrungen habe auf dem Gebiet. Das ist dann zur Kenntnis genommen worden. Und ich bin also als absoluter Neuling gestartet und habe versucht, meine Erfahrungen für jene Menschen zu sammeln, die sich auch schon seit längerer Zeit überlegen, mit dem E-Auto in den Urlaub zu fahren.
Jakob, mit welchem Auto bist du da jetzt eigentlich gefahren?
Das Auto ist ein BMW i3. Das ist eben unser Firmenauto beim Standard. Das steht in der Garage unter dem Büro. Und das gibt es jetzt schon seit einigen Jahren eigentlich beim Standard als Firmenauto. Wird auch schon seit 2013 produziert, aber ist mittlerweile gar nicht mehr in Produktion. Und ja, ich habe dann beim Empfang natürlich gleich nachgefragt, wie ist das eigentlich mit dem Auto, wie weit kann man damit fahren? Mir ist dann gesagt worden, ja, die Reichweite liegt ungefähr bei 200 Kilometer. Grundsätzlich ist das Auto eher so für den Stadtverkehr oder für Regionalverkehr gedacht. Es ist auch eher klein und kompakt, eher nicht für so Roadtrips, wie ich meinen geplant habe damit.
Wir haben uns da nicht das neueste Auto auf dem letzten Stand der Technik rausgesucht. Ja, das wurde uns auch nicht für den Test zur Verfügung gestellt, also als Transparenzhinweis, sondern es ist unser Auto, mit dem wir eigentlich normalerweise Recherchen machen. Aber Jakob, jetzt erzähl mal, wie war denn da genau die Vorbereitung? Also wo bist du eigentlich hingefahren? Das haben wir jetzt auch gar nicht gesagt. Und wie hast du dich darauf vorbereitet?
Ja, mein Ziel war die Insel Krk in Kroatien. Das sind ungefähr 550 Kilometer von Wien. Ich habe aber auch noch geplant gehabt, einen Stopp in Bad Aussee zu machen. Mit dem Stopp und dem Umweg dann auch über Bad Aussee und Graz waren es dann im Endeffekt 900 Kilometer. Also doch einige Stunden Fahrzeit. Ich habe mir dann zuerst natürlich das Auto angeschaut. Dann habe ich geschaut, gibt es da überhaupt Lademöglichkeiten? Also ich war, wie gesagt, ein völliger Neuling auf dem Gebiet. Und mir ist dann vom Empfang gesagt worden, ja, es gibt eben diese Ladekarte, die normalerweise verwendet wird mit dem BMW i3. Das ist eine Ladekarte von Smartrix. Und Smartrix ist ein Unternehmen, die bieten Ladeinfrastruktur an. Vor allem eben in Österreich und Deutschland. Und man kann dann auf die Website gehen und sieht dann, welche Ladestationen gibt es. Sind die gerade frei? Wie viele Ladepunkte gibt es da, also wie viele Personen können da überhaupt laden und wie hoch ist die Leistung etc. Und das habe ich mir dann einmal angeschaut und habe gesehen, ja, es gibt in Österreich eigentlich sehr viele Ladepunkte von Smartrix und auch in Deutschland, da schaut es eigentlich sehr gut aus. Aber in Slowenien und Kroatien, wo ich ja eigentlich dann hinfahren wollte, war das dann eher das Angebot mager, beziehungsweise hat es dann eigentlich gar kein Angebot mehr dort gegeben. Ja, und da war ich kurz und vielleicht schockiert, habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und ich habe dann zum Glück den Tipp eines Bekannten bekommen, mir die App Mobility Plus anzuschauen. Die ist von der Energie Baden-Württemberg und wirbt eben damit, dass sie 600.000 Ladepunkte haben in ganz Europa. Und auch da kann man dann sich die App herunterladen am Handy oder auch auf der Website schauen. Und da habe ich auch gesehen, es gibt auch sehr viele Ladestationen in Slowenien und Kroatien, also deutlich weniger doch als in Österreich, aber man kann auch dort laden und das war zumindest immer eine große Erleichterung in der Vorbereitung.
Mhm. Ja, 630.000 Ladestationen gibt es in der Europäischen Union, habe ich kürzlich gelesen. Das sind zwar dreimal so viele wie noch vor 3 Jahren, also da geht wirklich was voran, aber sie sind eben, wie du auch schon gesagt hast, glaube ich auch ein bisschen geografisch ungleich verteilt. Also manche Länder haben da mehr, manche weniger. Aber das heißt jetzt, dass du diese Route vorab eigentlich genau geplant hast, oder? Also, dass du einfach dich entlang von Ladestationen nach Kroatien geschlängelt hast.
Genau so ist es. Also mir hat auch ein Kollege gesagt, auf keinen Fall einfach ungeplant loszufahren. Diesen Tipp habe ich auf jeden Fall bekommen und habe mich auch daran gehalten. Habe geschaut, welche Ladestationen gibt es am Weg, mir die vorher rausgesucht. Vor allem auch geschaut, dass es Schnellladestationen sind. Also eben Ladestationen, mit denen man schneller wieder aufladen kann, das Auto. Und habe auch gesehen eben, wie ich vorher gesagt habe, in Österreich ist das Netz eigentlich wirklich sehr dicht. Also da gibt es, ich habe vorher nachgeschaut, also Schätzungen zufolge 47 Ladepunkte pro 100 Kilometer Straße. Mhm. In Deutschland sind es 51 zum Beispiel. Aber eben in Slowenien und Kroatien, da schaut es schon ein bisschen dünner aus. Also Slowenien hat zum Beispiel nur mehr 8,5 Ladepunkte pro 100 Kilometer und Kroatien zum Beispiel nur mehr 5,4. Und da habe ich gewusst, okay, wenn ich jetzt mit meinem Auto nur 200 Kilometer weit komme, dann muss ich schauen, dass ich in dieser Zeit zumindest an ein paar Ladestationen vorbeikomme und habe dann die Reise nach dem geplant. Also habe wirklich dann geschaut, wo sind diese Stationen in Slowenien und wo sind sie in Kroatien und wo werde ich voraussichtlich wieder aufladen müssen.
Mhm. Als relativer Noob in Sachen E-Autos muss ich jetzt mal fragen, wie ist das denn eigentlich mit dem Aufladen? Also ich kenne das ja nur mit den Adapter-Wirrwarr, wenn man mit Freunden unterwegs ist. Die einen haben ein iPhone mit Lightning-Kabel, die anderen haben USB-C. Dann haben wieder Leute Geräte mit anderen Steckern. Und ja, nur weil Strom da ist, heißt das noch lange nicht, dass man die Geräte laden kann. Wie ist es dann mit den Autos?
Ja, tatsächlich sind auch bei den E-Autos die Steckersysteme verschieden. Das macht es ein bisschen kompliziert, wenn man sich jetzt zunächst mit dem Thema beschäftigt. Also man fühlt sich da vielleicht am Anfang kurz überfordert, wenn man diese verschiedenen Systeme sieht. Es ist aber trotzdem im Endeffekt relativ überschaubar. Also bei europäischen E-Autos ist zum Beispiel meistens so, dass die einen sogenannten Typ-2-Stecker haben oder einen CCS-Stecker. Bei asiatischen Autos, die nutzen meistens einen CHAdeMO-Anschluss und Teslas haben zum Beispiel einen eigenen Supercharger. Und danach muss man sich eben richten, wenn man die Ladestation ansteuert. Man kann aber zum Beispiel über die App, also beispielsweise über Mobility Plus, schon im Vorhinein schauen, welche Steckeranschlüsse gibt es bei der Ladestation und zum Beispiel auch in den Voreinstellungen schon filtern, je nach dem Auto, das man hat, nur mehr diese Ladestationen anzusteuern, die, wo auch die richtigen Steckersysteme eben vorhanden sind.
Mhm. Okay, angenommen, man hat jetzt also eine Ladestelle gefunden. Wie viel kostet denn eigentlich das Tanken, vor allem auf dieser Route, wo du jetzt unterwegs warst?
Ja, ich muss sagen, für mich war es so, ich weiß nicht, ob ich immer die besten Tarife gefunden habe, dass ich ungefähr gleich viel bezahlt habe fürs Laden wie fürs Tanken. Also ungefähr jetzt, ich sage mal, 20 Euro für 200 Kilometer Reichweite. Das entspricht wahrscheinlich, also je nach Verbrauch, ungefähr eben das, was man auch für Benzin oder Diesel bezahlt. Es ist aber auch wirklich sehr abhängig von der Ladestation. Also es ist da teilweise ein bisschen unübersichtlich, welche Gebühren das es gibt und wie viel man dann wirklich zahlt. Also es gibt zum Beispiel manche Apps, also zum Beispiel bei Mobility Plus ist das so, man kann sich für einen Tarif entscheiden, ganz am Anfang. Also da gibt es den Basic-Tarif und den Premium-Tarif zum Beispiel. Und je nachdem hat man dann eine gewisse Grundgebühr pro Monat und zahlt dann bei gewissen Tarifen weniger. Und das funktioniert je nach Anbieter eben unterschiedlich. Also man sollte sich da im Vorhinein ein bisschen informieren, wie die das handhaben. Und meistens wird dann an der Ladestation eben in Kilowattstunden abgerechnet. Also je nachdem, wie viel man da sozusagen lädt, so viel zahlt man dann. Das wird aber trotzdem im Vorhinein schon angezeigt. Also man hat dann zum Beispiel die Information, dass man 60 Cent pro Kilowattstunde dann zahlt. Und dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viel die Rechnung, wie hoch die Rechnung am Ende ausfallen wird.
Mhm. Aber nicht jede Ladestation hat so ein Display, wo das angezeigt wird, oder?
Genau, es ist unterschiedlich. Also bei mir war es so, ich habe bei der Smartrix-Ladekarte meistens nicht gewusst, wie viel ich jetzt genau zahle. Also da war das auch auf den Ladestationen jetzt selbst nicht ersichtlich, wie hoch die Rechnung dann am Ende ausfällt. Bei Mobility Plus, also vor allem, wo ich dann im Ausland geladen habe, war das eigentlich sehr übersichtlich. Da habe ich dann sofort eigentlich gesehen, wie viel ich zahle und auch am Ende dann immer die Rechnung bekommen, wie viel die Ladung jetzt ausgemacht hat.
Also doch ganz anders als beim Tanken eigentlich, wo man draußen schon groß die Preise für Benzin und Diesel sieht und auch an der Zapfsäule nochmal der Preis weiterläuft.
Genau, so ist es. Also man muss sich auf jeden Fall umstellen, weil ja schon allein die Zahlung und die Identifizierung anders abläuft. Also man braucht schon eine Ladekarte oder eine App, also zumindest ein Handy, um sich irgendwie anzumelden. Es ist jetzt aber zumindest heutzutage schon einfacher, als es früher der Fall war. Also es gibt zum Beispiel jetzt eine Vorgabe von der Europäischen Union, wo es heißt, dass ein diskriminierungsfreies Laden möglich sein muss an öffentlichen Ladestationen. Mhm. Das heißt eben, es gibt dort immer einen QR-Code, den kann man dann mit dem Handy einscannen und dann kommt man meistens auf eine Website und kann dort seine Zahlungsdaten eingeben und auch direkt mit der Bankomat oder Kreditkarte zahlen. Das heißt, man muss sich dann oft auch keinen eigenen Account mehr zulegen oder irgendeinen Tarif auswählen. Das ist dann meistens eigentlich sehr praktisch, um so zu zahlen an den Ladestationen.
Und ein großer Kritikpunkt an Elektroautos ist ja diese Reichweitenangst. Also dass man dann nicht in den Urlaub eben fahren kann, 800.000 Kilometern, sondern dass man da Pausen einlegen muss, stundenlang. Wie war denn das bei dir? Wie lange hat bei dir das Laden an der Ladesäule gedauert und was hast du währenddessen gemacht?
Ja, man muss auf jeden Fall mehr Zeit einplanen. Das war auch auf meiner Reise so. Ich habe das am Anfang ein bisschen unterschätzt, habe mir gedacht, ich werde wahrscheinlich schneller sein, aber habe dann doch einige Stunden mehr gebraucht. Also ich würde jetzt einmal sagen, von Graz nach Krk in Kroatien, diese 400-500 Kilometer, die das sind, hat es ungefähr 1 bis 2 Stunden länger gedauert mit dem Elektroauto, weil ich eben für jede Ladepause dann doch 40 bis 50 Minuten stehen geblieben bin. Ich habe geschaut, dass die Ladung dann ungefähr bei 90-95% liegt. Ich habe natürlich gewusst, es ist nicht so gut, die Batterie so voll zu laden. Also die Hersteller raten ja dazu, dass man die Batterie immer zwischen 20-80% ungefähr halten soll, weil sie dann eben am längsten hält und eher nicht ganz voll laden soll. Und zusätzlich ist es ja auch so, dass man, wenn man jetzt wirklich die Batterie voll lädt, wesentlich länger braucht, weil die letzten 20% die Ladegeschwindigkeit sinkt und dann das Ganze, die Leistung sozusagen auch abfällt. Aber ja, ich habe meistens dann doch insgesamt 45 Minuten bis eine Stunde Pause gemacht, bin dann oft einkaufen gegangen, habe mir ein bisschen die Füße vertreten, aufs WC gegangen. Es war dann auch ganz gut, um ein bisschen wieder zur Ruhe zu kommen, abzuschalten, wieder neue Energie zu sammeln für die Weiterfahrt. Aber vor allem mit einem BMW i3 zu fahren und da längere Roadtrips zu machen, sollte man sich schon mehr Zeit einplanen.
Mhm. Und wenn man jetzt so gar keine öffentliche Ladestation findet, dann kann man ja im Notfall immer noch an der Steckdose laden, oder?
Genau so ist es. Also grundsätzlich ist es so, man sieht ja die Ladestationen in der App. Man kann recht gut sehen, welche ist in der Nähe frei und welche ist verfügbar. Weil es muss ja auch nicht immer sein, dass jede Station, dass niemand dort steht sozusagen. Also man muss das, kann das auf der App ganz gut einsehen. Wenn es aber doch so ist, dass man nichts findet oder vielleicht auch gerade daheim steht oder bei einem Haus, wo es eine Steckdose gibt, dann kann man das auch anstecken. Unser Firmenauto hatte zum Beispiel ein Ladekabel dabei, das man auch an der Steckdose anstecken kann. Es ist aber eher nur für Notfälle gedacht. Also erstens dauert das Laden sehr lange an der Steckdose, weil die Leistung eben sehr gering ist. Also manchmal hängt das Auto da bis zu 24 Stunden.
Mhm.
Und auf der anderen Seite gibt es auch Sicherheitsbedenken. Also es kann zum Beispiel sein, dadurch, dass Steckdosen ja nicht für solche Aufgaben ausgelegt sind, dass es zu einer erhöhten Erwärmung kommt oder teilweise auch zum Brand. Also besser ist es da, wenn man zum Beispiel eine Wallbox hat, die dann mehr Sicherheit versprechen und mit denen man auch höhere Ladeleistungen wieder erreicht.
Mhm.
Aber grundsätzlich ist das durchaus möglich. Also es ist auch für solche Notfälle dann wahrscheinlich gut, wenn man das Auto zumindest irgendwo dann anstecken kann an der Steckdose.
Vor allem, weil es diese Wallboxen vielleicht auch in den wenigsten Ferienhäusern und Hotels noch geben wird.
Genau, so ist es.
Kann es denn sein, dass man, wenn man auch kein so ein Kabel dabei hat, keine Ladestation findet und auf der verzweifelten Suche nach einer Ladestation, dass einem dann der Saft ausgeht und man einfach auf der Strecke liegen bleibt?
Das kann sein. Ich habe aber gelesen, es kommt sehr selten vor. Ich hatte tatsächlich die Sorge, dass es bei mir passiert. Schon auf dem ersten Weg von Wien nach Oberösterreich ist meine Prognose, es gibt ja immer so diese Reichweitenprognose im Auto, wo einem angezeigt wird, wie weit man damit noch kommt. Und die ist sehr rasant nach unten gegangen. Und ich war mir kurz unsicher, ob ich die Ladestation, die ich eigentlich anvisiert hatte, überhaupt noch erreichen werde. Und hatte dann diese Angst, möglicherweise einfach stehen zu bleiben auf der Autobahn und wusste dann auch zunächst nicht, was man dann macht in so einer Situation. Ich habe dann nachgelesen im Nachhinein und wenn es wirklich dazu kommt, sollte man den ÖMTC anrufen und die Pannenhilfe, dann wird man gegebenenfalls eben zu einer nächsten Ladestation gebracht. Es gibt mittlerweile aber auch mobile Ladestationen, also dann kann sozusagen vor Ort dann auch aufgeladen werden.
Eine Powerbank fürs Auto praktisch.
Genau. Ja, und es ist auch so, dass die meisten E-Autos immer größere Reichweiten haben. Das heißt, dieses Problem eben immer weniger auftritt. Und zusätzlich gibt es auch noch eine Notreserve bei den meisten E-Autos. Das heißt, selbst wenn die Akkuanzeige dann vielleicht auf Null fällt und man schon in Panik gerät, dass man jetzt plötzlich stehen bleiben wird, fährt das Auto oft noch einige Kilometer weiter. Das heißt, man schafft es dann wahrscheinlich hoffentlich häufig noch zur nächsten Ladestation, um dort wieder aufladen zu können.
Ja, oder zumindest zur Autobahnausfahrt.
Genau.
Also die Reichweite ist ja von sehr vielen Faktoren abhängig, hast du ja bereits gesagt, vom Fahrstil, ob die Klimaanlage an ist, wie viel natürlich auch im Auto drinnen ist. Was würdest du denn sagen? Bist du sparsam gefahren oder wäre da noch mehr gegangen?
Ich würde schon sagen, dass ich sparsam gefahren bin. Ich hatte ja diese Angst, wie ich gesagt habe, dass die Reichweite zu sehr nach unten geht und ich dann vielleicht irgendwo stehen bleibe. Deswegen habe ich auch die Klimaanlage nicht eingeschaltet, bewusst, habe dann eher die Fenster runtergedreht. Das ist halbwegs gegangen. In der Hitze in Kroatien ist es dann natürlich manchmal schwierig, so zu fahren. Aber man merkt natürlich, also sobald die Klimaanlage an ist, geht die Reichweite stark nach unten. Sobald man auf der Autobahn unterwegs ist, geht die Reichweite stark nach unten im Vergleich zum Stadtverkehr zum Beispiel. Also das Auto, die Prognose im Auto passt sich da sofort an den Fahrstil und die Geschwindigkeit. Das hängt übrigens auch mit der Jahreszeit zusammen. Also
im Winter ist die Reichweite dann natürlich niedriger.
Genau. Tatsächlich ist es so, dass E-Autos im Winter deutlich mehr Energie brauchen als im Sommer. Das hat hauptsächlich zwei Gründe. Also einerseits ist es natürlich so, dass man im Winter meistens die Heizung einschaltet im Innenraum vom Auto. Das braucht natürlich viel Energie. Und zweitens muss sich ja auch der Akku erwärmen vom E-Auto. Das heißt, die beste Temperatur, also die beste Kapazität hat der Akku eben, wenn er zwischen 20 und 40 Grad liegt. Und gerade wenn man das Auto jetzt einige Tage stehen lässt in der Kälte, dann muss sich der Akku zunächst eben erwärmen bei der Fahrt. Dadurch, dass der mehrere 100 Kilogramm schwer ist, dauert das eben einige Zeit und frisst eben auch viel Energie. Umso größer der Akku ist und umso kälter es draußen ist, umso mehr Energie braucht man dafür. Und das wirkt sich eben vor allem auf Kurzstrecken aus. Wenn man jetzt dann wieder längere Fahrten macht, dann ist dieser Reichweitenverlust ein bisschen geringer bei kalten Temperaturen. Allerdings, ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, auch Diesel- und Benzinautos brauchen im Winter ja mehr Energie. Das heißt, es ist jetzt nicht allein etwas, was nur Elektroautos betrifft. Und vielleicht noch, was man vielleicht als Tipp dazu geben könnte, wichtig ist auch, wenn man jetzt wirklich bei kalten Temperaturen unterwegs ist, was ja bei mir zum Glück nicht der Fall war bei der Reise nach Kroatien, dann sollte der Akku im besten Fall auch schon vorgewärmt sein, wenn man zur Schnellladestation fährt, weil eben die Ladeleistung geringer ausfallen kann, wenn der Akku noch kalt ist, als wenn man vorher zum Beispiel schon unterwegs war.
Mhm. Und was ist dein Fazit? Alles in allem, würdest du es wieder machen? Würdest du diese Strecke wieder mit dem Elektroauto fahren oder vielleicht auch noch weiter in den Urlaub?
Auf jeden Fall. Also es war für mich ein sehr angenehmes Fahrgefühl. Man ist so leise unterwegs. Es ist so ein bisschen futuristisches Gefühl, mit dem Elektroauto zu fahren. Manchmal vielleicht auch ein Nachteil, weil einige Fußgänger und so nicht hören. Also ich wusste manchmal nicht, wie ich auf mich aufmerksam machen soll, wenn Fußgänger vor mir auf der Straße unterwegs waren. Also gerade bei diesen kleineren Straßen, wie auf Krück zum Beispiel, war das manchmal ein Problem. Aber ja, vielleicht, da bräuchte es vielleicht eine kleine Hupe, die weniger laut ist als die normale Hupe. Aber ansonsten hat mir das wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit dem Auto zu fahren. Ich finde auch, dass die Ladestopps kein großes Problem waren, solange man im Vorhinein eben schon weiß, dass man mehr Zeit mitbringen muss. Vor allem eben, wenn man mit einem Auto wie einem BMW i3 unterwegs ist, der vielleicht nicht ganz für Roadtrips ausgelegt ist. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass man bei diesen Ladestopps immer wieder auch Menschen kennenlernt, was auch eine positive Erfahrung war, dadurch, dass jeder mehr Zeit hat und vielleicht auch manchmal Probleme hat beim Laden und nicht genau weiß, wie das jetzt funktioniert.
Und da wird dann natürlich über das E-Auto geredet, oder?
Genau, dann redet man über das E-Auto, redet darüber, was für Erfahrungen man damit gemacht hat, was für Probleme vielleicht man hatte, wohin man damit gefahren ist. Und das ist oft ein netter Austausch gewesen. Also ich habe da einige Leute nur bei den Ladestationen und Ladestopps getroffen und das war dann eigentlich immer eine Bereicherung auch für die Reise.
Ja. Und wohin geht es als nächstes?
Gute Frage. Ich habe durch die Reise irgendwie schon Lust bekommen, neue Gebiete auszuprobieren, vielleicht nach Spanien zu fahren, vielleicht nach Albanien zu fahren. Das Firmenauto werde ich dafür leider nicht bekommen, aber man kann ja auch E-Autos mieten, gut vor Ort. Und ja, also es wäre auf jeden Fall eine gute Idee, das vielleicht noch auszuprobieren.
Mhm. Und zum Abschluss, wenn ich jetzt mit dem E-Auto verreisen will, welche Tipps kannst du uns da mitgeben?
Auf jeden Fall sollte man sich vorher gut informieren. Wo möchte man überhaupt genau hin? Wie viele Lademöglichkeiten gibt es dort überhaupt? Wie kann ich dort zahlen? Wie schaut das mit den Preisen aus vor Ort? Also auf jeden Fall sich einmal kurz hinzusetzen und zu schauen, das ist sicher nicht verkehrt. Und dann ist vielleicht auch eine Frage, will ich das E-Auto lieber mieten oder habe ich schon ein E-Auto? Will ich vielleicht sowieso eines kaufen und kann es dann gleich verwenden für die Reise? In vielen Fällen kostet die Miete von einem E-Auto jetzt nicht unbedingt mehr als von einem Diesel- oder Benzinauto. Und das kann an vielen Orten eben auch eine gute Möglichkeit sein. Und dann natürlich zu schauen, welche Reichweite hat das Auto überhaupt. Auf jeden Fall, wie ich es vorher gesagt habe, sollte man sich auch mehr Zeit einplanen für die Anreise. Wenn man weiß, dass man vielleicht alle paar hundert Kilometer stehen bleiben muss, um zu laden und dann vielleicht das mit einer Essenspause kombiniert oder sich einfach die Füße vertreten kann in der Zeit, dann kann man das eigentlich auch gut nutzen für die Reise.
Mhm. Ja, danke Jakob für diesen Urlaubsbericht.
Sehr gerne, danke.
Und für das, dass du eigentlich vorher dich überhaupt nicht ausgekannt hast mit Elektroautos, bist du eigentlich ein ziemlicher Experte geworden.
Naja, es gibt auf jeden Fall noch viel zu lernen.
Danke, Jakob. Und danke auch euch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war Edition Zukunft Klimafragen für diese Woche. Wenn ihr uns gut findet, dann könnt ihr uns entweder unterstützen, zum Beispiel mit einem Abo, oder ihr hinterlässt uns eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts zum Beispiel oder Spotify. Die nächste Folge Edition Zukunft Klimafragen erscheint dann in 2 Wochen. Nächste Woche gibt es wieder Edition Zukunft. Bis dahin alles Gute und Baba.